Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 9, zurück in der Spur.
Die erste Folge im neuen Jahr und wir hoffen, ihr seid alle gut in 2026 gestartet. Ich kenne mindestens ein Team, das definitiv sehr gut ins neue Jahr gestartet ist. Oder Nico, was meinst du dazu?
Was könnte das für ein Team sein, Tom?
Ja, hast du eine Vermutung?
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht die Eisbären.
100 Punkte. Okay, zugegeben, das war jetzt echt ein lahmer Einstieg, aber man muss es einfach direkt zu Beginn erwähnen. Ich glaube, die Eisbären haben alle überrascht mit so einem guten Start ins neue Jahr und dementsprechend Anlass genug, dass wir in der heutigen Folge natürlich über, ja, Höhenflug möchte ich es jetzt nicht nennen, aber über die wirklich gute Punkteausbeute im neuen Jahr sprechen.
Es waren ja jetzt auch schon wieder 5 Spiele. Letztes Mal, glaube ich, waren es auch schon 5 Spiele zwischen den Folgen. Da ist immer ganz schön was geboten. Und dieses Mal, du hast es ja schon angesprochen, sind es irgendwie für uns jetzt deutlich bessere News. Deutlich angenehmer, darüber eine Folge aufzunehmen als beim letzten Mal.
Definitiv, ja. Bevor wir auf die Spiele blicken, würde ich sagen, sprechen wir erstmal, was sich allgemein so im Eisbären-EVR-Kosmos getan hat in den letzten 2 Wochen seit unserer letzten Folge. Da hätten wir einmal auf dem Schirm das 52. Bambini-Turnier der Jungeisbären. Dann gab es leider eine Vertragsauflösung und die Eisbären präsentieren sich online in neuem Gewand. Starten wir doch einfach mit dem Bambini-Turnier. Das findet ja traditionell um den Jahreswechsel herum statt oder ja, zu Beginn des neuen Jahres. Diesmal war es die 52. Auflage, also hat wirklich Tradition, dieses Turnier. Und ja, Platz 1 ging an den EHC Dübendorf. Von unserer Seite auch herzlichen Glückwunsch. Die haben sich im Finale mit 6-5 durchgesetzt, also war wohl ein sehr enges Rennen. Unsere Jungeisbären haben einen soliden dritten Platz erspielt, haben Team Oberösterreich im Spiel um Platz 3 mit 4-2 geschlagen und da muss man auch sagen, Respekt.
Ja, tolle Leistung.
Absolut.
Auf jeden Fall. Das war jetzt auch, wenn man diese, ja, man kann natürlich die Jugendarbeit heute nicht mehr mit der von vor 50 Jahren vergleichen, aber wenn man die Geschichte des Bambini-Turniers so anschaut, dann war das für den EV Regensburg bzw. die jungen Eisbären in den allermeisten Fällen nicht besonders erfolgreich. Man war da immer sozusagen ein guter Gastgeber. Aber jetzt zuletzt ist es immer deutlich besser und der dritte Platz ist wirklich mehr als aller Ehren wert. Herzlichen Glückwunsch von uns zu dieser guten Platzierung.
Ja, und ich glaube, ganz generell muss man sagen, es geht ja nicht nur um den Sport, es geht ja auch um den Austausch mit anderen Mannschaften aus anderen Ländern, dass die Kids vor allem auch Spaß haben und sich schon auch sportlich messen können, aber vielleicht auch Freundschaften schließen. Ja. All das gehört ja damit dazu. Und dementsprechend muss man da auch den Organisatoren wirklich Respekt zollen, auch den Sponsoren, dass das jedes Jahr wieder aufs Neue auf die Beine gestellt werden kann. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und da können wir uns in Regensburg an unserem Standort schon glücklich schätzen, dass wir auch für den Nachwuchs, also für die Zukunft des Eishockeys hoffentlich, sowas auf die Beine stellen kann.
Ja, das Turnier ist brutal wichtig, gerade für diese Punkte, die du gerade angesprochen hast. Und ich glaube, das ist sogar vorrangig, um darum geht, um Freundschaften zu knüpfen, um miteinander hier das zu veranstalten. Und ich will jetzt nicht sagen, der Sport ein bisschen Nebensache ist, das ist es wohl nicht, aber einfach nicht an erster Stelle steht. Und ja, was man so liest, soll das nächstes Jahr dann auch wieder etwas mit etwas mehr Teams stattfinden. Weiß jetzt so nichts Genaues. Dieses Jahr waren es, glaube ich, 6 Mannschaften, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Ich tippe jetzt mal darauf, dass es wahrscheinlich 8 werden nächstes Jahr mit 2 Gruppen, so wie es früher auch schon war. Bin auf jeden Fall gespannt dann auch nächstes Jahr wieder auf die Neuauflage.
Ja, dann von was Schönem zu etwas ja, eher Unschönem. Es gab kürzlich eine Vertragsauflösung bei den Eisbären. Matej Gisl hat die Eisbären verlassen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er nach Amberg gewechselt oder hat da angeheuert. Da glaube ich, kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Der Vertrag wurde wohl in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Ja, wie es immer so schön heißt.
Gell? Ich wollte gerade sagen, natürlich, das steht dann meistens in den Pressemitteilungen. Letzten Endes ist es aber natürlich so, dass Matej Gisl in der ersten Mannschaft eigentlich überhaupt nicht mehr zum Zug kam, dann ja die Förderlizenz für Passau hatte und ich glaube sogar in Passau nicht mehr wirklich Einsatzzeiten bekam. Korrigiere mich, wenn ich es
das falsch ist schon so.
Sehe. Ja. Und von daher, ich meine, das ist ein junger Spieler, der braucht Eiszeit, der will weiterkommen. Da glaube ich, ist dann vielleicht ein Schritt zurück erstmal gar nicht verkehrt, um dann wieder neuen Schwung und neuen Anlauf zu nehmen.
Ja, genauso wie du es sagst, wollte ich es auch formulieren. Das ist oft nicht verkehrt, wenn man mal einen Schritt zurückgeht. Ich denke einfach, wenn man seine Vita im Seniorenbereich anschaut, dass ihn damals seine Verletzung einfach ziemlich aus der Bahn geworfen hat, was die Entwicklung angeht. Er hat sich da irgendwie nie wieder davon erholt, also jetzt rein sportlich meine ich jetzt. Und ja, woran es jetzt lag, dass er auch in Passau nicht zum Zug kam, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, lag das an Passau? Wollten die ihn nicht einsetzen oder hat da vielleicht auch sein Ego mit reingespielt? Das ist jetzt eine reine Spekulation. Jetzt jedenfalls in Amberg, ich meine gut, jetzt die Saison ist in der Bayernliga schon eher am Ausklingen. Da wird er jetzt nicht mehr viel reißen. Amberg hat auch da ziemliches Seuchenjahr hinter sich, belegt dann vorletzten Platz. Aber ich denke, er wird dort auf jeden Fall wieder richtig gut angreifen können. Und wenn es gut läuft, dann sehen wir den auch in der Oberliga auf jeden Fall mal wieder. DL2, denke ich, ist dann eher nichts. Dafür war das bisher einfach nicht gut genug. Und ja, ist schade. Talent war auf jeden Fall da. Wenn ich mich da erinnere, als Angerauen und Gisl praktisch zusammen in die erste Mannschaft gekommen sind, hat man sich manches Mal schon gedacht, ja, ob Matej Gisl nicht sogar einen Ticken die Nase vorn hat. Aber ja, so läuft es manchmal, gerade mit solchen längerfristigen Verletzungen. Ich wünsche mir auf jeden Fall alles Gute in Amberg und ich denke, dass er da jetzt zumindest vorerst sehr gut aufgehoben ist.
Ja, schönes Schlusswort zu dem Thema. Bevor wir jetzt auf die Spiele unserer Eisbären schauen, noch eine allgemeine Sache. Die Eisbären Regensburg haben, ich glaube, es war kurz vor Neujahr bekannt gegeben, dass eine neue Homepage in den Startlöchern steht. Und die wurde dann auch zum neuen Jahr hin gelauncht. Also die Website der Eisbären Regensburg präsentiert sich jetzt in komplett neuem Gewand. Und ich weiß nicht, wie du es findest. Also ich muss sagen, es ist eine Steigerung um 200% in meinen Augen. Also allein wenn ich sehe, dass es jetzt so eine Art Vorschaltseite gibt, auf der die wichtigsten Informationen oder die wichtigsten Menüpunkte zentral schon gesammelt sind. Keine Ahnung, wenn jemand nach Tickets sucht, dann findet er dort direkt den Link, muss ich nicht durch die halbe Website klicken. Das ist aufgeräumt, das ist modern, responsiv, habe ich gerade festgestellt, ich habe es gerade auf dem Tablet offen. Mhm. Also auch das gehört einfach heutzutage irgendwie dazu, zu so einem Medium. Und von daher wirklich eine tolle Sache, kam meiner Meinung nach ein bisschen überraschend. Aber passt natürlich auch schon sehr stark zur, ja, ich sag's jetzt mal, Strategie, die Eisbären mit ihrem offenbar neuen Medienpartner jetzt fahren, denn generell muss man schon sagen, der Auftritt in den sozialen Medien und jetzt mit der Website etc., der ist schon deutlich verbessert.
Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin da eigentlich weitestgehend bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Relaunch der Webseite unbedingt gebraucht hätte. Also ich fand die alte eigentlich auch ganz gut, jetzt rein vom Design her, hat mir immer gut gefallen, aber ich gebe dir natürlich recht, ist jetzt deutlich aufgeräumter. Bist du denn der Meinung, dass die alte Seite zwingend einen Relaunch gebraucht hat?
Oder zwingend würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es liegt eher wirklich in der Strategie, was die Außenwirkung betrifft, dass man sagt, man möchte halt jetzt, wenn man schon die Social-Media-Kanäle pusht, und das ist ja zweifelsohne der Fall, also mittlerweile vergeht ja fast kein Tag mehr, wo nicht irgendwas gepostet wird. Das ist alles in einem einheitlichen Gesamtbild. Nicht nur der Kanal der Eisbären selbst, sondern auch der Jungeisbären. All das ist im gleichen Guss sozusagen. Also man merkt da schon die Handschrift dieser Medienagentur. Dann glaube ich, ist es nur logisch, dass man auch die Website anpackt. Ich glaube jetzt nicht, dass alles von Grund auf neu programmiert wurde, dass das Ganze sicherlich über ein sogenanntes Content-Management-System vielleicht im Hintergrund läuft und man nur punktuell das Design eben quasi angepasst darüber gelegt hat. Die Inhalte sind ja schon übernommen worden. Ich glaube einfach, dass das ein Punkt war, der einfach zum Gesamtbild beitragen sollte, wo sich vielleicht auch diese Medienagentur sich das ein bisschen auf die Fahne schreiben konnte, natürlich, in ihrem Angebot vielleicht auch, wer weiß. Prinzipiell finde ich's eine tolle Sache. Mich haben ein paar Kleinigkeiten an der alten Website nämlich schon gestört. Also das ist jetzt natürlich mein persönlicher Eindruck, die ich jetzt so in der neuen Website nicht festgestellt habe. Von daher, was kann man dazu sagen? Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, meiner Meinung nach.
Ja.
Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, www.eisbären-regensburg.com, schaut auf jeden Fall auf die Seite. Da findet ihr jetzt wirklich alle Infos ganz kompakt und übersichtlich.
Okay, dann glaube ich, haben wir die allgemeinen Punkte jetzt weitestgehend durch. Schauen wir doch mal auf die vergangenen Spiele seit unserer letzten Folge. Wie ich es anfangs schon gesagt habe, waren es ja doch wieder auch 5 Spiele. Es ist jetzt ganz schön was los zurzeit. Und das erste Spiel, über das wir sprechen, ist auch gleichzeitig das am weitesten zurückliegt. Es ist nämlich genau am Erscheinungstag unserer letzten Folge hat es stattgefunden in Rosenheim auswärts. Und ja, was gibt's da zu sagen? Ich starte einfach gleich rein.
Ja, klar.
Ich finde, es war ein sehr gutes Auswärtsspiel, bei dem mehr drin gewesen wäre als die 2 Punkte, die wir geholt haben. Ich finde, es wären 3 drin gewesen. Möchte sich nicht schon wieder irgendwie Negatives verbreiten. Aber wir haben, finde ich, da ein sehr gutes Spiel geliefert und auch verdient dann diese 2 Punkte mitgenommen. Wie siehst du das?
Absolut. Ich kann mich nur erinnern, als wir zum Ende der damaligen Folge den Eisbären viel Glück gewünscht haben und dass sie hoffentlich mit Punkten heimkehren, und hat offenbar funktioniert. Klar hätten es 3 sein können, aber ich glaube auch mit 2 kann man beim Top-Team in Rosenheim definitiv zufrieden sein, und es hat sich irgendwie dann doch wieder bewahrheitet. Rosenheim liegt uns scheinbar.
Ja, sieht ganz so aus. Also ich muss natürlich dazu sagen, es ist nicht so, dass ich hier 3 Punkte gefordert hätte vor dem Spiel, um Gottes Willen, im Gegenteil. ich wäre mit einem schon mehr als zufrieden gewesen, aber bei dem Spielverlauf dachte ich mir halt dann doch, nach 2-0 Führung wäre vielleicht noch mehr drin gewesen. Ja, zum Spiel selber, wie gesagt, 2-0 Führung nach einer halben Stunde, also nach 30 Spielminuten, und dann ging es halt ein bisschen in die andere Richtung. Rosenheim kam noch im zweiten Drittel zum Ausgleich, und mit 2-2 ging es dann auch in die Overtime und ins Penaltyschießen, wo sich vielleicht eine besondere Sache zugetragen hat. Tom, was war da?
Ja, ich würde sagen, einfach der sehr sehenswerte Penalty von Jeremy Bracco. Also, mir fehlen die Worte, gerade so ein bisschen. Nein, also.
War schon mega dreist.
War wirklich genial gemacht. Und da siehst du dann schon natürlich die Qualität dieses Spielers auch. Er wird ja schon ab und an in Foren oder auf Social Media ein bisschen gescholten, ob seiner mangelnden Defensivarbeit oder ähnlichem. Ja, wenn man dann sowas sieht, dann glaube ich, darf man froh sein als Eisbären-Fan, dass man diesen Spieler in unseren Reihen aktuell hat.
Ja, Bracco ist, glaube ich, jetzt, wo er auch schon in die Mannschaft, finde ich, reingewachsen ist, eigentlich ein absoluter Gewinn, auf jeden Fall. Und so diese, ja, ich sage mal, eierlegende Wollmilchsau, die kriegt man halt nicht immer. Bei Kindorp hat man sich beschwert, dass der hat zwar zurückgearbeitet, aber vorhin zu wenig gemacht. Also ist natürlich nur ein Kritikpunkt von vielleicht mehreren, aber jetzt Bracco macht vielleicht nach hinten weniger. Ich muss ehrlich gestehen, so das Team muss es ausmerzen. Und wenn ein einzelner Spieler mal vorne zwei Buden macht und dafür hinten einen Schritt zu langsam ist oder einfach den Schritt nicht mehr gehen kann oder
dann
will,
ist es auch okay.
Dann muss sich halt ein anderer reinwerfen.
Ja, genau.
Also freilich, am Ende müssen alle in einem Strang ziehen, also einschließlich Bracco, aber ich denke, dass das zurzeit absolut in Ordnung ist, wie das läuft.
Absolut, ja. Ich glaube, sein Penalty war auch beim Eisblock zum Tor des Monats nominiert.
Ja, ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, dass das Tor gewonnen hat.
Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher. Ich habe kurz, bevor wir jetzt hier zur Aufnahme gestartet haben, noch kurz geschaut, aber auf die Schnelle nichts gefunden. Falls ihr das wisst, schreibt es uns gern.
Ja,
aber
ist
definitiv ein Kandidat dafür, ganz klar.
Also das war schon mit der frechste Penalty, den ich seit langem jedenfalls gesehen habe. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Bracco angelaufen ist und hat sich sehr weit seitlich, ich sage jetzt mal, abtreiben lassen mit seinem Anlauf. Und der war auch relativ langsam, der Anlauf. Und ich dachte mir, okay, wo läuft denn der jetzt bitte hin? Der weiß schon, wo das Tor steht. Ne? Also, ich mein, irgendwie, das war alles so langsam und in Zeitlupe und dann zockt er den Goalie von Rosenheim derartig ab, dass, also ich habe echt, mir ist der Mund offen stehen geblieben vor dem Fernseher. War echt ziemlich geil, muss man wirklich sagen.
Ja, ich kann mich eigentlich nur an einen Penalty-Schützen erinnern, der es ähnlich abgezockt gemacht hat, und das war, und das ist wirklich schon ein bisschen her, Lukas Heger, der, glaube ich, auch mal so einen ähnlichen Penalty geschossen hat, und das sogar zwei, dreimal dann diesen Move ausgepackt hat. Und also, das ist einfach geil. Kannst sagen, was du willst.
Ja, es funktioniert natürlich immer am Anfang mal. Also, jetzt, wenn er das die nächsten drei, vier Male auch so macht, dann ist das verpufft, logischerweise.
Ja, klar.
Weil sie die Goalies ja auch darauf einstellen. Aber ja, das war jedenfalls geil und ist dann auch das Game-Winning-Goal gewesen. Und damit hat er zwei Tore an dem Abend erzielt in Rosenheim, dass wir dann das Spiel mit 3-2 nach Shootout gewonnen haben. Also das war eine große Überraschung. Wie gesagt, nach Spielverlauf wäre sogar mehr drin gewesen, aber nimmt man absolut mit, selbstverständlich.
Ja, das erste Spiel im neuen Jahr, da mussten wir dann ran auswärts in Krefeld beim absoluten Liga-Primus aktuell. Und ja, ich glaube, das kann man ganz kurz abhandeln. Es gab eine 4-1-Niederlage und Krefeld war eigentlich an diesem Abend meiner Meinung nach in allen Belangen besser.
Ja, ist auch okay.
Ja, absolut.
Ne, muss ich jetzt auch ehrlich so sagen, ich meine, ich hatte natürlich eine leise Hoffnung, weil wir Krefeld immer irgendwie recht gut oder halbwegs gut in den Griff bekommen haben in der Saison jetzt bisher. Und dann denkt man natürlich, ich kann mich erinnern, in einer der letzten Folgen haben wir noch gesagt, ja, in Krefeld ist immer irgendwas drin oder gegen Krefeld. Aber ja, es ist einfach diese geballte Stärke dieser Mannschaft, dem kannst du halt nicht immer standhalten. Und wenn die mal ins Rollen kommen, Schade halt, schade insofern, weil die Hoffnung hat gelebt, nachdem wir mit 1-0 in Führung waren und das sogar relativ lange gehalten hat. Auch hier sind die Gegentore erst in der zweiten Spielhälfte gefallen. Und dann, wie gesagt, als diese Maschinerie mal ins Rollen kam, dann konnte es das einfach nicht mehr aufhalten. Und das Schussverhältnis spricht da auch wirklich Bände in dem Spiel mit 36-14 für Krefeld. Da musst du eigentlich eh froh sein, wenn es dann nur 4 Gegentore waren. Also ja, gibt es nichts daran zu mäkeln. Es ist einfach so, dass du in Krefeld verlierst. Punkt.
Aber es ist auch keine Schande.
Und na, das meine ich eben damit.
Genau,
ja. Das ist einfach so. Da verlierst du.
Absolut.
Und das macht momentan so gut wie jedes Team in der Liga. Da sind wir keine Ausnahme und das ist auch in Ordnung. Irgendwo sind die Stärkenverhältnisse dann halt einmal klar.
Ne? Ja, umsonst steht Krefeld nicht da oben.
Richtig.
Das muss man einfach so anerkennen.
Ja.
Aber die Eisbären haben es ja dann 2 Tage später mehr als wieder gut gemacht, meiner Meinung nach. Da ging es dann endlich zum Heimspiel.
Ja.
War ja doch ein langer Auswärtsmarathon irgendwie. Und das erste Heimspiel im neuen Jahr war gegen die Lausitzer Füchse. Ja, 5-0. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht.
Diese Reaktion war so wichtig auf das Spiel in Krefeld, dass man sich da jetzt nicht irgendwie wieder entmutigen lässt, sondern hier zu Hause ganz klar, sag ich jetzt mal, Grenzen setzt den Gästen. Ich habe mir das niemals träumen lassen, dass wir so ein klares Spiel gegen Weißwasser haben werden. Ich habe immer, ja, ich glaube, ich habe getippt, habe ich 3-2 für die Eisbären. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Also ich glaube nicht, dass wir gegen Weißwasser zuletzt solche klaren Ergebnisse hatten. Könnte mich jetzt nicht erinnern.
Könnte mich auch nicht erinnern.
Ist ja immer unangenehm eigentlich zu spielen.
Finde ich auch, Weißwasser ist für mich von den Teams, die so eigentlich mit uns um Platz 10 konkurrieren, so von,
ja,
von der Qualität her, von der Kaderstärke her etc., immer eins der unangenehmsten Teams, zusammen mit Krimitschau, ja, ehrlicherweise, aber ja, die haben es irgendwie immer geschafft, dass sie dann auch mal Punkte gegen uns holen und von daher ein 5-0-Erfolg ist dann schon ein kleines Ausrufezeichen gewesen.
Ja, absolut. Also und was da übrigens auch auffällt, sind an dem Tag 5 verschiedene Torschützen. Finde ich auch gut. Also man wünscht sich ja immer, dass irgendwie man Kontingentspieler hat, die alles in Grund und Boden schießen. Aber momentan treffen viele Spieler, um es jetzt mal so zu sagen. Und das finde ich ist auch enorm wichtig, dass die anderen Reihen jetzt auch ein bisschen mehr sich in den Scoring-Bereich reinbewegen. Das finde ich stark. Und das hat man bei dem Spiel gegen Weißwasser eben besonders gesehen mit 5 verschiedenen Torschützen. Ja, war ein Top-Spiel gegen einen direkten Tabellennachbarn. War ja immer das, was man den Eisbären in der bisherigen Saison ein bisschen so vorwirft, dass man Überraschungspunkte gegen die Großen holt, aber gegen die Teams unter einem oder direkte Tabellennachbarn schauen immer schlecht aus. Ja, und da sind wir einfach mal hergegangen und haben 5-0 draus gemacht. Also mega. Echt stark.
Definitiv erwähnenswert natürlich das Comeback von David Morley. Kindop ist dafür als überzähliger Conti erstmals rausrotiert.
Ja, war zu erwarten, ne?
War irgendwie zu erwarten, das stimmt. Und ja, Morley hat ein Bombenspiel abgeliefert.
Ja, 3 also Punkte.
Sofort gemerkt, dass da ein anderer Zug drin ist, ist schon Wahnsinn.
Der Input war grandios. Also nach so einer langen Verletzung einfach in Spiel 1 so reinzukommen, das hätte ich niemals gedacht. Ich habe immer gesagt, wir müssen ihm Zeit geben. Er wird jetzt nicht als der Heilsbringer zurückkommen. Nach einer längeren Verletzung musst du auch erst wieder in die Abläufe in der Mannschaft reinkommen. Du musst auch deinen Körper erst wieder auf 100% bringen. Und ja, hier reinzustarten mit 3 Punkten in einem Spiel, ganz ehrlich, also ich glaube, da hätte man viel Geld gewinnen können, wenn man darauf gewettet hätte.
Hast du gewettet?
Nein.
Hättest du das wohl mal gemacht?
Sonst würde ich jetzt den Podcast nicht mehr machen.
Dann wäre
ich
schon weg.
Nee, aber natürlich nicht. Aber ja, finde ich einfach mega stark. Und in dem Fall muss man sagen, also auch wenn man das ganze Spiel betrachtet, jetzt nicht nur Morley, dann, so leid es mir tut, aber war es einfach auch das Herausnehmen von Kindop absolut richtig. Die Reihen, so wie sie in dem Spiel waren, haben mir sehr, sehr gut gefallen. War richtig Zug drin und ich befürchte, dass Kindop in dieser Konstellation mit diesem Zug, den wir jetzt speziell auf dieses Spiel bezogen, mit diesem Zug zum Tor, da kann er in seiner aktuellen Form einfach nicht mithalten.
Ich glaube, es ist halt jetzt das eingetreten, was ja viele Fans und Sympathisanten der Eisbären ja von außen betrachtet immer wieder schon erwartet haben, vielleicht auch ein Stück weit gefordert haben. Jetzt hat man es auf dem Eis gesehen, dass genau das wohl so eintritt, wie es zu erwarten war. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt für Peter Flash schon auch irgendwo eine Aufgabe, das jetzt so beizubehalten. Also du kannst jetzt natürlich eine erfolgreiche Mannschaft nicht wieder umkrempeln, nur damit ein Spieler vielleicht dann glücklicher ist.
Ja, richtig.
Letzten Endes geht es darum, dass du Erfolg hast, dass du Punkte holst. Die Liga ist nach wie vor eng, auch wenn wir aktuell auf Platz 5 stehen. Und da ist, also jetzt ist die Zeit für Experimente meiner Meinung nach vorbei. Und ich fand auch, wie du gesagt hast, dass die Reihen sehr gut harmoniert haben, so wie sie aufgestellt wurden. Man hat es auch gesehen in der Heimpartie gegen die Bietigheim Steelers. Das war ja das vorletzte Spiel jetzt, also letzten Freitag. Da gab es einen 5-1 Erfolg. Die Reihen waren, glaube ich, recht unverändert, zumindest im Großen und Ganzen. Und dementsprechend auch die Contis unverändert. Das heißt, auch Kindop war zum zweiten Mal nacheinander nicht im Kader. Naja, und du gewinnst 5-1 gegen vielleicht das Team der Stunde, das sich von ganz unten nach relativ weit oben vorgearbeitet hat, das mit wirklich starken Spielern ausgestattet ist. Ich denke da jetzt an einen Dugan beispielsweise, der irgendwie 40 Punkte gemacht hat vor diesem Spiel. Also sagt schon irgendwo was aus, glaube ich.
Ja, also ganz klar, irgendwie dieses Spiel gegen Weißwasser, das war ein bisschen so, wie wenn du passenderweise, war ja der vierte Shutout von Neffin dieses Spiel, wenn du einen Goalie hast mit einem Shutout, dann wechselst du ihn nicht fürs nächste Spiel. Und so ähnlich übertrage ich das jetzt einfach mal auch auf die Reihenkonstellation. Wenn du so ein Spiel hast wie gegen Weißwasser, dann scheint es ja so, als hättest du auch deine Reihen gefunden, dann wechselst du nicht rum. Klar ist natürlich, du musst immer irgendwie ein bisschen was verändern, weil wir einfach zwar von großem Verletzungspech weitestgehend zum Glück verschont sind, aber du hast halt immer so wieder so kleine Sachen, wo Spieler ein, zwei Spiele ausfallen und dann musst du natürlich umstellen, logischerweise. Aber deine Grundreihen, finde ich, die müssen halt jetzt stehen. Haben wir ja in der letzten Folge auch schon zu Genüge behandelt, dieses Thema. Ja. Und ich denke, das scheint jetzt auch so zu sein und scheint zu funktionieren. Und entsprechend erfolgreich sind die Spiele verlaufen.
Ja, vielleicht noch ein Wort, bevor wir dann zum letzten Spiel und dem jüngsten Spiel, das wir bisher gesehen haben, kommen. Wer mir im Spiel gegen die Steelers aufgefallen ist, ist Reihe 4. Also die haben wirklich extrem gut gespielt. Gaio führt diese Reihe sehr, sehr gut. Da waren wirklich tolle Spielzüge dabei. Die harmonieren wunderbar. Mich hat es echt ein bisschen traurig gemacht, dass sie sich nicht belohnen konnten in diesem Spiel. Ich glaube, speziell Jürgensons hatte ja eine wirklich große Chance wieder auf seinen ersten DL2-Treffer. War wirklich schade, weil die haben da echt gezeigt, dass, wie du sagst, dass sich die Reihen vielleicht jetzt auch irgendwo gefunden haben.
Ich finde es übrigens auch, was du bei Gajowski angesprochen hast, ich finde auch, dass der da sehr gut in diese Reihe passt. Es ist oder soll keine Degradierung sein für ihn, sondern du brauchst in dieser Reihe jemanden, der diese Erfahrung hat und der, ja, ich sag jetzt mal auch, seine wildeste Zeit schon hinter sich hat, der jetzt nicht darauf aus ist, nur Scorerpunkte zu machen, sondern der diese Reihe führt. Und genau das, was du eben gerade angesprochen hast, und ich finde, das macht er sehr gut und das passt sehr gut zusammen.
Besser hat es Reihe 4 dann tatsächlich im Auswärtsspiel im Sandpark in Crimmitschau gemacht. Das Spiel war jetzt vom Sonntag. Und ja, Crimmitschau ist immer schwer zu spielen. Ich glaube, ja, jeder kann sich noch an die Playdown-Serie erinnern, letzte Saison. Es war wohl noch mal ein Ticken kälter auch.
Ja, jetzt am Ticken Sonntag. Ist gut, ja.
Ja. Und ja, allen Widrigkeiten zum Trotz haben die Eisbären ein starkes Auswärtsspiel gespielt und eigentlich hätten sie 3 Punkte durchaus verdient gehabt. Am Ende wurden es 2. Aber um jetzt den Bogen wieder auf die 4. Reihe zu bekommen, das 1:0 fiel durch Alejandro Angaran. Wirklich ein sehenswerter Treffer, fast noch sehenswerter meiner Meinung nach die Vorarbeit von Jakob Weber. Also wirklich perfekt bedient und Angaran dann eiskalt, passend.
Ja, richtig. So, passend zum Stadion.
Genau, zum Stadion. Hat er das Ding dann reingemacht und die Eisbären sind 1:0 in Führung gegangen. Haben dann noch das 2:0 nachgelegt und haben das Ergebnis dann auch relativ lange gehalten.
Ja, und dann leider ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschalten. Und man muss schon dazu sagen, also auch wenn es ein gutes Spiel natürlich war, Crimmitschau hatte meiner Meinung nach mehr Chancen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Punkteteilung in irgendeiner Form ja ungerechtfertigt gewesen wäre. Aber das Zustandekommen ist natürlich aus Eisbärensicht, ja, ich sage jetzt einfach mal extrem ärgerlich. Und das ist noch milde ausgedrückt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch wirklich nett.
Ja.
Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, das so eine Wendung noch hatte in der jüngsten Vergangenheit, wie diese verdammten 0,7 Sekunden, die uns da gefehlt
das,
haben.
Da also, wirklich, das, da, weiß ich nicht, was ich dazu, wir haben einen Podcast, wir müssen irgendwas dazu sagen. Aber da fällt mir nichts ein, weil das ruft Wut in mir hervor. Das ist schwierig.
Also mir fällt tatsächlich schon was ein, das betrifft aber jetzt leider nicht unsere Eisbären, sondern eher Jussi Torres und seine Mannschaft, weil ich halte sehr viel von ihm. Ich finde ihn als Trainer, ist er wirklich einer der besten Trainer der Liga in meinen Augen, weil er immer wieder diese Kniffe reinbringt. Also er ist sich nicht zu schade dafür, schon 3 Minuten vor Schluss den Torhüter zu ziehen, um nochmal Druck zu machen. Ja, das haben wir auch in der Donau-Arena schon mal in dem Spiel erleben dürfen. Ich glaube, es war in der Playoff-Serie dann, als wir am Ende Meister wurden. Ja. Und dann auch jetzt wieder, wenn man sich anschaut, das war ein Setplay. Das war einstudiert. Ja. Und das war einfach, es war perfekt. Also besser kannst du in dieser Situation, glaube ich, nicht coachen. Und dementsprechend, auch wenn es für uns natürlich, wie hast du schön gesagt, extrem bitter ist, das war Mastermind in dem Moment. Und deswegen allen Respekt, weil das haben sie sich dann für dieses Setplay dann schon auch irgendwo verdient.
Ja, natürlich muss ich da recht geben, da kann man nichts dran rütteln. Ich finde es auch einfach geil herzugehen und das Bulli, glaube ich, war 4 Sekunden vor Ende. Dann nimmt er die Auszeit, wo eigentlich, ja, ich sage mal 90% aller Zuschauer, Fans, egal von welcher Mannschaft, den Kopf schütteln und sagen, was willst du jetzt noch?
Ja, die haken das Spiel ab.
Und dann musst du einfach dir wieder in Erinnerung rufen, dass es um Eishockey geht und im Eishockey kann genau das passieren. Trotzdem ist es natürlich bitter, weil Setplay hin oder her, ich muss meiner Meinung nach es schaffen können, diese 4 Sekunden das noch zu verhindern. Und da jetzt vielleicht auch ein bisschen die Kritik, ein bisschen an Peter Flash, was da die Taktik angeht, weil wenn man sich an dieses Bulli erinnert, man kann sich es ja in den Highlights nochmal anschauen, das Bulli wird verloren, das ist schon mal das Erste. Natürlich wird es verloren. Ich habe das Gefühl immer, wichtige Bullis werden grundsätzlich verloren von uns. Und dann,
wobei du einen Bulli ja verlieren kannst.
Ja, natürlich, also, aber du kannst auch gewinnen. Ja, dann ist nämlich das Spiel zu Ende. Ne? Also das ist halt der Punkt. Aber dann ist das Bulli verloren, also alles okay, aber dann stürmen ungefähr gefühlt alle Spieler auf diese zwei Krimitschau, die dann an der blauen Linie draußen sind. Und ja, McCormick wird einfach, also der geht dabei spazieren vor Neffin, komplett vergessen. Und das ja, was soll ich sagen? Man hat sich einfach versucht, mit Chaos und ohne Taktik diese 4 Sekunden rumzukriegen. Einfach drauf auf den Puck für den Spieler und ohne jede Taktik zu versuchen, das zu stören. Da hätte man sich vielleicht auch ein bisschen was Besseres überlegen können. Aber letztendlich, wie du sagst, war es verdient für Grimmitschau, weil das einfach genial war, diesen Kniff hier anzuwenden. Und er hat halt funktioniert. Hätte nicht funktionieren müssen, hat er aber.
Ja.
Umso stärker, jetzt kommen wir zum Ende des Spiels, ist es, finde ich, von den Eisbären nach diesem Nackenschlag dann in der Overtime sich den zweiten Punkt zu holen.
Absolut.
Hätte ich dann nicht damit gerechnet. Ich dachte, das ist nach 10 Sekunden zu Ende.
Ja, also Grimmitschau hatte schon die klareren Chancen in der Overtime, definitiv. Aber was man auch sagen muss, und da muss man jetzt auch mal Sean Chiles hervorheben, der hat ein Bombenspiel gemacht und ich glaube, das ist, der geht immer so ein bisschen unter. Der spielt wahnsinnig solide und punktet auch regelmäßig. Fällt natürlich jetzt nicht mit Toren auf, aber mit Assists und gerade an der Bande ist er schon auch stark. Und das hat man halt in der Overtime gesehen.
Ja.
Mei, und dann kommt noch dazu, ein Kevin Slezak ist aktuell in einer Top-Verfassung. Und wenn der halt dann an die Scheibe kommt, dann scheppert es halt.
Und auch natürlich, muss man auch dazu sagen, der Bock der Grimmitschauer in dem Moment, wo das Tor fällt, dass sie bei 3-3 zu zweit auf einen unserer Spieler gehen. Und der Dritte war, aber hat sich noch in die Offensive orientiert. Und damit war Slezak völlig alleine vom Tor. Im Gegenteil, er hat sich da nur Zeit lassen können. Weit und breit kein anderer Spieler mehr. Und dann sitzt das Ding. Und das war natürlich super. Also das hat schon sehr zur Wiedergutmachung beigetragen. Bei meinen Nerven, muss ich ehrlich sagen. Weil 2 Punkte finde ich auch in Grimmitschau absolut okay.
Ja, da kann man wirklich nicht meckern.
Vor allem bei den Temperaturen, um da nochmal ganz kurz einen Satz zu verlieren. Ich habe aufgrund der Temperaturen nicht damit gerechnet, dass wir in Grimmitschau was holen werden, weil das ein krasser Heimvorteil ist für eine Mannschaft, die das jetzt vielleicht nicht in diesem extremen Bereich, aber halt die Kälte an sich gewohnt ist zu Hause. Und deswegen dachte ich, das würde uns Probleme bereiten, hat es aber ganz offensichtlich nicht und ja. Nächster Sieg und wieder 2 Punkte.
Ja, ich sehe, du hast noch kurz was allgemein zu den Spielen oder zu den letzten 5 Spielen hinsichtlich einer netten Statistik.
Ja, wenn wir diese 5 Spiele jetzt mal betrachten, die jetzt seit unserer letzten Folge absolviert wurden, dann fällt da in der Scoring-Tabelle der Mannschaft ein bisschen was auf und das finde ich einfach erwähnenswert. Man würde jetzt erwarten, naja, üblicherweise sind halt Leute, vorne wird es halt meinetwegen Trivino oder keine Ahnung. Wir haben aber an erster Stelle in diesen 5 Spielen einen Verteidiger stehen, nämlich Guillaume Not, der 6 Punkte in 5 Spielen erreicht hat. 1,2 Punkte pro Spiel. Und an zweiter Stelle steht Kevin Slezak mit 5 Punkten aus 5 Spielen. Also das finde ich durchaus erwähnenswert. Das sind ja Namen, die man jetzt da nicht unbedingt als erstes auf dem Schirm hätte. An dritter Stelle dann übrigens Jeremy Bracco ebenfalls mit 5 Punkten. Ja, das schaut schon gut aus. Und ich finde, also gerade bei Not ist es schon interessant, wie der jetzt in den letzten Spielen plötzlich auch seine Scoring-Qualitäten entdeckt.
Ja, absolut. Macht hinten extrem viel richtig, es spielt sehr, sehr solide, aber punktet halt jetzt auch vorne.
Ja, also ich habe es tatsächlich gegen Bietigheim war es, in der Drittelpause gesagt, ich würde zum Beispiel Not, Zerrissen und auch Charles würde ich sofort verlängern. Also, wenn es ein Managerspiel wäre, wo das einfach geht. Sicherlich gibt es da auch andere interessante Clubs für diese Spieler und ist auch eine Geldfrage, aber wenn man sich's aussuchen könnte, würde ich die 3 auf jeden Fall schon mal verlängern.
Ja,
Bin ich absolut überzeugt.
Bin ich bei dir. Also das wären definitiv Kandidaten. Aber gut, da sind wir ja noch ein bisschen entfernt.
Ja.
Ich fand es überraschend, dass wir eins der Teams waren, die jetzt zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel hin keine Vertragsverlängerung bekannt gegeben haben. Traditionell ist es ja schon so, dass in dieser Zeit dann oft auch für die Fans der Clubs dann ein bisschen was unterm Weihnachtsbaum liegt, um es mal in der Bildsprache zu sagen. Aber naja, gut, was nicht ist, kann ja noch kommen.
Ja, irgendwie ist ja bei uns auch ein bisschen so Tradition fast, dass vielleicht im Hintergrund schon manches passiert, was man aus irgendwelchen Gründen nicht kommuniziert. Vielleicht auch, weil man es dann in der Sommerpause so stückchenweise den Leuten geben will, damit irgendwie die Sommerpause überbrückt wird. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube jetzt ja, auf jeden Fall nicht, dass da gar nichts passiert im Hintergrund. Egal, ob jetzt was in trockenen Tüchern ist oder nicht, aber man wird da sicherlich fleißig arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Und was möglich ist, wird man möglich machen.
Denke ich auch. Möglich machen wir es auch, dass wir euch in den Podcast holen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr kennt es ja mittlerweile schon ganz gut. Unsere Eisbären, eure Meinung. Auch diesmal haben wir euch wieder eine Frage gestellt oder wollten von euch wissen, wie ihr das seht. Neffin nach seiner Pause bärenstark, sollte Flash regelmäßig rotieren? Und auch dieses Mal wieder ein herzliches Dankeschön an die Einsendungen. Wir wollen es diesmal ein bisschen anders machen, weil wir glauben, dass es dann vielleicht auch für euch ein bisschen interessanter wird. Wir werden jetzt nicht die Kommentare von euch eins zu eins vorlesen, sondern einfach ein bisschen allgemein darauf eingehen. Also seht es uns nach, wenn euer Nickname jetzt vielleicht nicht direkt erwähnt wird. Wir wollen einfach so ein bisschen die Diskussion beleben oder anregen, wie auch immer man das nennen mag. Generell muss man schon sagen, dass der Tenor der ist, dass die Rotation allgemein schon sinnvoll ist, aber dass schon auch, ja, dass ich schon auch finde, dass Fiedler mehr Spiele haben sollte, weil es keinem schaden würde und Konrad Fiedler definitiv auch seine Spielpraxis bekommen sollte. Gleichzeitig ist es aber natürlich schon so, dass Jonas für euch die unangefochtene Nummer 1 ist. Der Blick geht auch ein bisschen schon in die Zukunft, denn, was soll man sagen, bei solchen Leistungen, Jonas Neffin wird sicher auf dem Zettel der ein oder anderen DEL-Clubs stehen und haben wir ja auch schon mal thematisiert. Glaube ich, kann man ihm auch nicht verdenken, wenn er diesen Schritt dann gehen würde nach der Saison. Dementsprechend muss man natürlich auch da irgendwie dafür sorgen, dass man dann wieder einen passenden Ersatz findet. Ja, Nico, wie siehst du das denn?
Ich bin grundsätzlich natürlich der Meinung, man müsste in jedem Spiel das Maximum, das der Kader bietet, auch aufs Feld bringen. Das bedeutet, so oft es geht, natürlich auch den Starter zu bringen. Aber ja, was soll man sagen? Ich meine, die Zahlen sprechen für sich und Neffin hat meines Erachtens, wir haben es letztes Mal ja schon ein bisschen angesprochen, kurz vor Weihnachten eine ganz kleine Mini-Schwächephase gehabt. Und kam dann nach diesen zwei Spielen Pause aber mega stark zurück. Und ja, das alleine sagte schon alles aus. Also regelmäßig rotieren im Sinne von, dass man sagt, man hat zwei Goalies und die teilen sich die Spiele, das glaube ich, das sollte man nicht machen, weil dafür ist der Abstand zu groß.
Ja.
Und Neffin ist hier ganz klar eigentlich unsere Nummer eins. Das muss man auch so sagen. Aber die eine oder andere Pause muss man ihm offenbar schon gönnen und ich denke, vielleicht sollte man in den verbleibenden Spielen, je nachdem wie sich auch die restliche Hauptrunde jetzt gestaltet, vielleicht sollte man ihm da etwas mehr Chancen geben noch als bisher.
Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Also wenn ich mir hier die Kommentare so anschaue, ein User schreibt nicht von Rotation, sondern von Verschnaufspause und ich glaube, das trifft es tatsächlich ganz gut. Dass man wirklich sagt, okay, wenn Neffin dann einfach mal eine Pause braucht, dann kannst du auch bedenkenlos einen Konrad Fiedler ins Tor stellen und er bekommt seine Einsätze. Aber die unangefochtene Nummer 1 sollte schon, und da lehne ich mich jetzt, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, der beste Goalie der Liga sein. Und das ist nun mal Jonas Neffin.
Ja, Das denke ich, ja. Wobei, die Pause, die er bekommen hat, die war halt, und das war der Anstoß der Diskussion in der letzten Folge zwischen uns, die war halt ein bisschen spät. Vorher, er hat sehr viele Spiele am Stück gemacht und vielleicht hätte man da vorher schon irgendwo mal einfach ein Spiel mit einbauen können, mit Konrad Fiedler im Tor, dass man einfach das ein bisschen auflockert, sage ich jetzt mal. Das, also Neffin hat ganz hervorragende Leistungen bisher in der Saison gezeigt. Man darf jetzt da nicht, man muss aufpassen, dass das jetzt nicht irgendwie in so eine negative Geschichte abrutscht, dass man sagt, ja, also der braucht Pausen und keine Ahnung, sondern man muss einfach sagen, so eine Leistung abzuliefern, wie es Neffin regelmäßig macht, dazu gehört halt vielleicht auch mal dazwischen so ein, vielleicht sogar, wie es jetzt war, zwei Spiele mal rausgenommen zu werden. Dass man sich auch wieder sammeln kann. Und man darf ja nicht vergessen, dass in den meisten Spielen ihm der Puck auch ziemlich um die Ohren fliegt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da total souveräne Spiele abliefern, wo der Gegner zu keinen Schüssen kommt, sondern Spiele sind ja meistens oder oftmals so, dass der Gegner mehr Schüsse hat als wir. Er hat also einiges zu tun und dann brauchst du einfach auch mal irgendwie eine Pause.
Zumal man ja auch nicht vergessen darf, die Gründe für diese Pause, die kennen wir ja nicht. Also natürlich kann man sich von außen betrachtet irgendwo denken, okay, jetzt hat er sich da ein paar Tore gefangen, die er sich sonst vielleicht nicht fangen würde, vielleicht kann er einfach diese Leistung momentan nicht abrufen und braucht deswegen eine Pause. Vielleicht hat er aber auch irgendwie eine Blessur gehabt, die jetzt einfach mal ein, zwei Wochen oder zumindest ein Wochenende, besser gesagt, einfach mal auskuriert werden musste. Also da kann es ja sehr viele Gründe geben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, also sowohl wir beide hier im Podcast als auch ihr da draußen, dass eine grundsätzliche Rotation bei so einem starken Torhüter nicht unbedingt notwendig ist, aber dass natürlich auch der Backup, in dem Fall unser Konrad Fiedler, durchaus seine Spielzeit bekommen sollte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, sobald es irgendwie in den Bereich geht, wo absehbar ist, dass wir das rettende Ufer relativ sicher erreichen oder vielleicht auch erreicht haben, dass auch dann Konrad Fiedler mehr Einsätze bekommen wird.
Ja, besser kann man es nicht zusammenfassen.
Ja, somit bleibt uns nur nochmal vielen Dank zu sagen für eure Einsendungen. Wir überlegen uns natürlich auch für die kommende Woche dann wieder was, damit wir euch auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mitnehmen können.
Okay, dann denke ich, kommen wir langsam zum, ja, zum Schlussblock der Folge. Wir schauen wieder mal allgemein auf die DL2, schauen auf die Situation der Konkurrenz. Und da hast du dir ja schon ein bisschen was notiert, sehe ich gerade.
Ja, es ist eigentlich nicht wirklich was Neues, also zumindest in Teilen. Kaufbeuren, so ein bisschen das Sorgenkind der Liga, muss man leider so sagen. Die kommen einfach nicht vom Fleck, haben zwar jetzt am Sonntag einen Punkt geholt, nach Verlängerung oder, ja, ich glaube, ja, nach Verlängerung, genau, aber rangieren nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz, haben nach wie vor extremes Verletzungspech, kommt ein Spieler zurück, fällt gefühlt in der gleichen Sekunde ein neuer Spieler aus, also irgendwie ist da echt die Seuche drin und ich muss sagen, mir tut es für Kaufbeuren extrem leid, weil Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich finde, dass das irgendwie ein sehr sympathischer Standort ist.
Auf jeden Fall. Und auch ein absoluter Traditionsstandort,
der ja, seit. Ja, natürlich.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, der seit 20 Jahren auf jeden Fall mit in der zweiten Liga ist, durchgehend oder mit, glaube ich, vor 20 Jahren mal eine ganz kurze Oberliga-Phase hatte. Und ich habe es. Ein Spiel gegen Bietigheim, glaube ich, habe ich gesagt, diese Seuche, die Kaufbeuren hat, die würde kein Team, das jetzt, sag ich mal, ab Platz 4 abwärts steht in der Liga, überstehen können. Da war zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es jetzt schon besser ist, es war zwischenzeitlich nur ein Kontingentspieler mit im Kader dabei, von insgesamt 6 inzwischen, die verpflichtet wurden, also die Maximalzahl. Alles, was die verpflichten, verletzt sich danach. Das ist natürlich extrem viel Pech. Und wenn es so viel Pech ist, dann muss man auch trotzdem dann die Frage natürlich stellen, ist es nur Pech oder stimmt da vielleicht auch irgendwas nicht im Training oder keine Ahnung, bei Belastungen. Wie es auch immer sein soll, also Kaufbeuren abgeschlagen und das tut schon weh, ja, rein aus Eishockey-Fansicht.
Dann kommen wir zum nächsten DEL2-Verein, der ja vielleicht für ein bisschen Aufregung sorgt aktuell. Der EV Landshut befanden sich ein bisschen so im freien Fall mit 4 Niederlagen am Stück und haben dann damit auch ein bisschen den Anschluss an die Top 3 der Liga verloren. Konnten diese Negativserie aber gestern, also am Sonntag, mit einem knappen Sieg gegen Weiden stoppen. Ja, ich glaube, beim EV Landshut hat man sich ja die Saison auch vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt. Ich meine, das ist natürlich ja sehr, sehr extrem formuliert, weil sie natürlich immer noch oben mit dabei sind. Aber gerade dieser Uwe Krupp-Effekt, glaube ich, der blieb so ein bisschen aus, habe ich so das Gefühl.
Ah, ich finde eigentlich, Landshut ist ganz gut in die Saison gestartet. Ich glaube, dass man jetzt eher so ein bisschen die Kopfschmerzen nach der Party hat. Und ja, auch in dem Spiel gegen Weiden, das man zwar jetzt gewinnen konnte, aber irgendwie ist jetzt, also wenn wir mal ehrlich sind, ich habe mir das angeschaut, Landshut weiß bis jetzt noch nicht, wie sie es gewonnen haben. Es war irgendwann im letzten Drittel mal, stand es mal bei 17 zu 3 Schüssen für Weiden, also nur in diesem letzten Drittel ist völlig verhext gewesen, eigentlich aus Weidener Sicht. Und das kann natürlich jetzt zweierlei bedeuten. Einerseits kann es bedeuten, dass Landshut nicht wieder zurückfindet in die Spur und dieses Spiel halt mit sehr viel Glück gewonnen hat. Das kann aber andererseits natürlich auch bei der Moral sehr viel bewirken
Eine Art
und
Befreiungsschlag
das,
sein.
ja, richtig, und die
Ja.
wieder auf Spur bringen, ne? Also muss man mal abwarten. Aber ja, zuletzt eher nicht so viel Feierlaune da in Landshut.
Ja, Meinung ganz generell, aber ich meine, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass man in dieser brutal engen DEL2 jetzt nach wie vor ein sehr enges Mittelfeld haben und einfach jeder Punkt zählt und dementsprechend auch für unsere Eisbären jeder Punkt zählt. Deswegen würde ich sagen, sollen sie am besten gleich so weitermachen, wie sie jetzt zuletzt performt haben. Und zwar in den nächsten Spielen, die denn da kommen. Nico, was haben wir denn da so auf dem Zettel?
Ja, am Freitag, 16. Januar, da geht es gleich erstmal zum Oberpfalz-Derby nach Weiden, die ja zuletzt auch eher eine Negativserie hatten und verletzungsgeplagt sind. Aber wie gerade schon angesprochen, ich habe das Spiel in Teilen gegen Landshut gesehen und muss sagen, wir sollten uns warm anziehen, weil nur dann wird was möglich sein. Dann am Sonntag geht es weiter, Fuck Cancer Spieltag gegen den ESV Kaufbeuren, den wir auch gerade schon als Thema hatten. Ich hoffe, dass es uns nicht gelingen wird, diese Saison zum dritten Mal tote Mannschaften wieder zum Leben zu erwecken. Und dann gleich wieder am Dienstag, 20.01.19:30 Uhr, das Gastspiel beim EHC Freiburg. Freitag, 23.01. 19:30 Uhr Gastspiel in Weißwasser und am 25.01. Sonntag ist es dann wieder Heimspiel zu Hause gegen Ravensburg. Also ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es schaut ein bisschen nach entscheidenden Wochen aus.
Ja,
Habe ich ein
ich
bisschen den
befürchte auch.
Eindruck, ne?
Ja.
Dass es könnte schon sehr wegweisend sein in beide Richtungen. Aber so wie wir zuletzt aufgetreten sind, bin ich da guter Dinge.
Ja, es sind auf jeden Fall Spiele, in denen du punkten musst. Das ist ja jetzt wieder das, was man ja jetzt
Ja,
auch
genau.
diese
Das
Folge,
sind diese Pflichtsiege,
ja, genau,
oder?
die dann regelmäßig nichts werden. Nein.
Ja.
Mei, wir müssen, glaube ich, einfach, oder die Mannschaft muss einfach so weitermachen, wie sie jetzt zuletzt gespielt hat, mit diesen konstant gut performenden Reihen. Und dann bin ich mir sicher, werden wir aus diesen Spielen auch sehr viele Punkte holen. Vielleicht noch ein Hinweis zum Fuck-Cancer-Spieltag. Traditionell gibt es ja da einige Aktionen rund um den Spieltag. sei es jetzt beispielsweise die eBay-Versteigerung der Game-Run-Trikots am Fuck-Cancer-Spieltag. Die startet übrigens schon diesen Mittwoch gegen 20.15 Uhr wohl. Also da kann man wohl schon auf die Trikots bieten, die dann ja, nach dem Spiel an den Mann oder die Frau gebracht werden. Steigert es da fleißig mit, das ist für einen guten Zweck. Dann gibt es noch zwei, ja, ich glaube, recht neue Aktionen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es wird eine Foto- und Video-Ecke geben, in der man seine Statements gegen Krebs auf eine DIN A4-Seite schreiben kann und mit diesem Statement ein Foto machen kann. Man kann nach dem Spiel Video-Statements aufnehmen, die eure Gedanken zum Spieltag, die Gefühle vom Wochenende ja, einfangen sollen. Und ja, einfach tolle Aktionen. Macht's damit, wenn ihr vor Ort seid im Stadion. Es ist für einen guten Zweck und ja, einfach super.
Ja, sehr schön. Also nochmal am Sonntag, kommenden Sonntag, 18.01. gegen Kaufbeuren ist der Fuck Cancer Spieltag. Von meiner Seite noch ganz kurz ein letzter Hinweis, ganz aktuell, diese Sache mit dem Sonderzug ist so, dass der ausverkauft ist. Und es wird die nächsten Tage dazu nähere Infos geben hinsichtlich Abfahrtszeit, Verpflegung und so weiter und so fort. Also geduldet euch da bitte noch ein paar Tage. Aber Anmeldungen wird es keine mehr geben, also keine mehr möglich. Der Zug ist voll.
Dann hoffen wir mal, dass er fährt und nicht auf halber Strecke stehen bleibt.
Das hoffen wir mal. Wobei das dann bestimmt auch eine schöne Reise ist. Mal schauen, wo wir dann umdrehen.
Ja, genau. Gut, uns hört er dann wieder am 27.01. und dementsprechend verabschieden wir uns jetzt mit diesen Infos aus der heutigen Folge. Wir hoffen natürlich, dass es euch wieder gefallen hat, dass ihr zahlreich zuhört und wünschen euch eine schöne Restwoche und hören uns beim nächsten Mal.
Servus, pfiat euch, macht es gut.